Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Grad und Sonne, die beste Zeit des Jahres gerade in Singapur. Eine der reichsten Städte der Welt, gerne zitiert außerdem wegen ihres legendären Kaugummiverbots, dem bei Zuwiderhandlung die Strafe auf dem Fuße folgt. Wenn wir uns aber weniger aufs Kleben als vielmehr aufs Leben in dem autoritär regierten Stadtstaat konzentrieren, dann gibt es zumindest, was die Wohnverhältnisse betrifft, Grund genug, genauer hinzuschauen. Ich bin Isabella Kohler. Hallo. Eine eigene, bezahlbare Wohnung? Kein Problem. Gentrifizierung und Immobilienhaie? Fehlanzeige. Sie haben Kinder? Willkommen. Schöner Wohnen in Singapur, 4 Wände für Millionen. Jennifer Johnston berichtet über eine gute Idee mit Verfallsdatum.
Ich möchte dir das jetzt zeigen, das ist sehr wichtig.
Der Singapurer Chaka Hill zeigt aus seinem Fenster im 21. Stock in einen grünen Innenhof.
Da ist ein Basketballcourt, ein Wasserspielplatz für Kinder, kleine Kinderspielplatz. Hier machen die Omis und Opas Tai Chi in den Morgens und da ist ein Gymanlage. Und die ganze Wohnungen hier, wir teilen uns das.
Der 55-jährige Chaka wohnt in einem typischen HDB-Block. Die Abkürzung steht für Housing Development Board, übersetzt Behörde für sozialen Wohnungsbau. Rund 80% der Singapurer leben in solchen vom Staat subventionierten Wohnungen.
Du kannst Wände rausreißen, du musst eine Genehmigung einreichen und binnen 24 Stunden bekommst du deine Erlaubnis oder deine Absage.
Wesentlich schneller als in Deutschland, ergänzt der Friseur und lacht. Er hat 18 Jahre in Köln gelebt. Die Renovierung seiner Wohnung durften nur Firmen übernehmen, die bei der Behörde registriert sind.
Und du kennst das Konzept vom Bombshelter, ja?
Von seiner Küche geht eine Stahltür ab, dahinter ein kleiner Bunker. Seit 1998 Pflicht in jeder neuen Wohnung. Chaka nutzt ihn, wie viele Singapurer, als Abstellraum. Eine weitere Besonderheit von Singapurer Wohnungen, die Müllschlucker. Alte Wohnungen hatten einen Müllschacht in jeder Wohnung.
Aber die neuen HDBs haben nur im Treppenhaus einen Müllschlucker, damit da keine Kakerlaken und Insekten in die Wohnung reinkommen.
Chaka tritt mit seinem Fuß auf ein silbernes Pedal. In der Wand öffnet sich ein Loch. Sein Müll fällt durch den Schacht bis ins Erdgeschoss in den Müllcontainer. Auf dem Flur alles sehr sauber. Einmal im Monat werde das Treppenhaus professionell gereinigt. Er muss sich also nur um das Innere seiner Wohnung kümmern. Von außen erinnern die älteren HDB-Wohnungen eher an uniforme Plattenbausiedlungen.
So, HDB baut ganz einfach. Die haben einen Plan und es wird alles prefabricated. Das heißt, das ist alles schon fertig und dann wird nur zusammengestellt wie Lego-Steine.
So schießen in kürzester Zeit 50-stöckige Gebäude in die Höhe. Der Bedarf ist groß. Singapur ist in etwa so groß wie Hamburg, hat aber 3-mal so viele Einwohner. Und die Stadt wächst. Nach dem Ende der Kolonialzeit um 1965 lebten etwa 2/3 aller Singapurer in Slums oder in überfüllten Häusern ohne Wasser und Strom.
Früher haben die Leute einfach in den Kampungs gewohnt, in den Slums und es war nass und da war kein fließendes Wasser, keine Toilette, gar nichts. Und unser erster Premierminister, Mr. Lee Kuan Yew, er hat dieses Vorbild. Er ist einfach ein Visionär. Und er hat gesagt, ich möchte einen besseren Lebensstandard für meine Leute haben. Und ich möchte, dass auch jeder Singapurer die Gelegenheit bekommt, einen Teil von diesem Land zu besitzen durch eine Wohnung, eine HDB.
Wer eine HDB-Wohnung kaufen möchte, darf keine andere besitzen und ein bestimmtes Einkommen nicht überschreiten. Tai Ker Leo war damals Stadtplaner in Singapurs Wohnungsbaubehörde. Er läuft über den langen Gang eines HDB-Blocks, den er mitentworfen hat.
Am Anfang waren das Mietwohnungen, aber die Leute haben dann nicht so darauf Acht gegeben. Die Korridore sahen unmöglich aus. Das ist jetzt anders, denn wenn die Leute etwas besitzen, dann wollen sie auch nicht, dass es Schaden nimmt.
Sie wollten damals zudem nicht nur Häuser bauen, sondern Gemeinschaften, erzählt der Stadtplaner. Gemeinschaften, in denen Arzt und Automechaniker, Maler und Musiker Wand an Wand leben.
And also one thing we learn is,
eine Lektion ist, wenn arme und besser gestellte Familien nebeneinander wohnen, dann werden die Kinder der ärmeren Familien sich bei den anderen viel abschauen und selbst besser und schneller im Leben vorankommen.
Und nicht nur arm und reich leben Tür an Tür. Das multikulturelle Singapur diktiert auch das Zusammenleben der Ethnien. Das ist für Makler Ron Chong immer wieder eine Herausforderung. Er steht in der Wohnung eines preisgekrönten 50-stöckigen HDBs mit Joggingstrecke und Grünflächen auf dem Dach. Die Drei-Zimmer-Wohnung in bester Lage darf er nicht an jeden Interessenten vermitteln. Es gibt feste Quoten, wie viele Chinesen, Malaien oder Inder in jedem Haus wohnen dürfen. Entsprechend ihrem Anteil an der Gesamtbevölkerung.
In diesem Fall gehört der Verkäufer zur chinesischen Ethnie. Also wenn jemand mit chinesischen Wurzeln kaufen will, ist das kein Problem. Wäre er von einer anderen Ethnie, müsste man erst prüfen, ob das dann konkret passt.
So will der Staat Ghettos vermeiden. Die 35-jährige Joyce Lee mag diesen Grundgedanken. Sie hat vor 2,5 Jahren mit ihrem Mann eine ältere 5-Zimmer-Wohnung gekauft.
Meine direkten Nachbarn sind indische Sikhs. Daneben wohnt eine chinesische Familie und gegenüber wohnen Muslime. Es ist also eine sehr gute Durchmischung. Und ich denke, das ist eins der angenehmen Dinge daran, im HDB zu sein, weil es wirklich vielfältig ist.
Für Joyce und ihren Mann war es gar nicht so einfach, eine HDB-Wohnung zu bekommen. Sie haben keine Kinder. In Singapur werden Familien beim Wohnungskauf bevorzugt.
Wir haben es mehrfach bei der Regierung versucht, aber wir haben keine Nummer bekommen.
Eine Nummer bedeutet, dass man sich eine Wohnung in einem Neubau aussuchen darf. Doch häufig bewerben sich 6-mal mehr Interessenten, als Wohnungen zu vergeben sind.
Wenn du eine Nummer bekommst, die nahe der 1 ist, ist das großartig. In meinem ganzen Leben habe ich nur eine Person kennengelernt, die eine 1 hatte. Dann kannst du dir eine Wohnung im Gebäude aussuchen, welcher Block, welches Stockwerk. Wenn deine Nummer etwas ist wie 1006, dann musst du nehmen, was übrig bleibt.
Am Ende haben sie eine alte HDB-Wohnung auf dem freien Markt gekauft.
Wenn du verheiratet bist, ist es schon mal einfacher als Single. Aber es gibt viele unausgesprochene Kriterien. Niemand weiß es so ganz genau.
Ein Kriterium, wie weit oben man auf der Liste steht, sei zum Beispiel, ob man in die Nähe seiner Eltern ziehe, erklärt Chaka.
So, sagen wir mal, meine Eltern wohnen hier und ich möchte eine Wohnung kaufen. Als First-Time-Buyer bekommst du einen Zuschuss von $11,000. Wenn ich innerhalb von 4 Kilometer von meinen Eltern eine Wohnung kaufen will, wenn die neu bauen würde, komme ich ganz oben auf der Liste. Mein Zuschuss kann bis zu $80,000 gehen, weil der Plan ist, dass ich für meine Eltern sorgen würde.
Die Finanzierung der Wohnung läuft zum Teil über einen staatlichen Fonds, in den Singapurer monatlich einen festen Teil ihres Gehalts einzahlen. Dazu kommen Kredite vom Staat. Auf diese Weise hat auch Ismail Wan seine erste HDB-Wohnung gekauft.
Die Wohnung ist ein toller Start für eine kleine Familie,
sagt der vierfache Vater und Innendesigner. Ihre Drei-Zimmer-Wohnung sieht von innen aus wie eine Yacht, mit viel dunklem Holz und Stockbetten wie in einer Kajüte. Vom Staat konnten sie die Wohnung deutlich unter Marktwert kaufen. Im Gegenzug müssen sie die Wohnung mindestens 5 Jahre behalten.
Als Erstkäufer bekommst du verschiedene Kredite und Vergünstigungen, damit du die Wohnung finanzieren kannst. Damit kann sich in der Regel eine Familie so eine Wohnung auch leisten.
Die Wans haben ihre Wohnung sogar schon abbezahlt. Würden sie die Wohnung verkaufen, könnten sie sich aus dem Gewinn eine größere Wohnung kaufen. Das Prinzip erklärt der stellvertretende Premierminister von Singapur, Lawrence Wong.
They can sell at any time and keep the proceeds.
Die Leute können ihre Wohnung zu jedem Zeitpunkt verkaufen und sie können den Gewinn behalten. Und im Gegensatz zu privatem Immobilienbesitz werden HDB alle 30 Jahre vom Staat grundlegend renoviert, modernisiert und aufgewertet. Junge Familien, die in ihren 20ern die erste kleine HDB kaufen, erwerben später mit dem Gewinn eine größere Wohnung und als Rentner finanzieren sie mit dem Verkauf ihr Alter.
Wenn du jetzt eine kaufen kannst, eine Eckwohnung, die damals 14.000 gekostet hast. Hier in diesem Lager, wenn du Glück hast, kostet das 500 bis 600.000.
Seit Baubeginn in den 60ern haben sich die Preise also je nach Standort vervierzigfacht. Im vergangenen Jahr sind die Preise für Wohnungen um mehr als 10% gestiegen. Die Wohnungen seien dennoch für die meisten Singapurer bezahlbar, sagt der stellvertretende Premierminister Lawrence Wong, weil eben auch die Einkommen gestiegen sind. Möglich ist der öffentliche Wohnungsbau nur deshalb, weil der Staat am Anfang massiv auf Enteignungen gesetzt hat und nun etwa 90% des Grund und Bodens besitzt. Das rigide Vorgehen wird weithin akzeptiert.
Und Lee Kuan Yew hat damals schon gesagt, ich werde das für euch so machen, dass wenn ihr in eure HDBs lebt, ihr werdet nicht nass werden oder ihr werdet nicht schwitzen, wenn ihr zum Bushaltestelle oder zur MRT fahren. Die HDBs sind alle mit diesen überdachten Wege. Das heißt, wenn ich von mir bis zum Innenstadt, zu meiner Arbeit, ich werde nicht nass, wenn es regnet wie crazy.
Er möchte in seiner Wohnung auf jeden Fall noch lange wohnen bleiben, vielleicht sogar für immer. Er fühlt sich wohl, jetzt wo er alles so schön renoviert hat. Doch nach insgesamt 99 Jahren fallen die Wohnungen automatisch an den Staat zurück. Schlimmstenfalls muss er also doch irgendwann nochmal umziehen. Aber dann vermutlich in einen der hochmodernen neuen HDB-Blocks mit begrünten Wänden, Brücken zwischen den Hochhäusern und Joggingstrecke auf dem Dach.
Wohnungsbau in Singapur, das soziale Gewissen einer reichen Stadt. Jennifer Johnson, unsere Korrespondentin, war das über ein Beispiel für vorbildhaften Umgang mit Wohnraum. Und jetzt habe ich sie in der Leitung. Guten Tag.
Guten Tag.
Jennifer Johnson, um gleich mal an die Wohnungsthematik anzuschließen. Sie sind ja selbst erst im letzten August nach Singapur als Korrespondentin gezogen. War für Sie die Wohnungsfrage eine einfache oder eine komplexe?
Eine komplexe Frage tatsächlich, weil als Nicht-Singapurer können mein Mann und ich nicht einfach so in eine dieser subventionierten HDB-Wohnungen einziehen. Kaufen sowieso nicht. Mieten wäre möglich, aber das ist dann eben auch der freie, teure Wohnungsmarkt, auf dem wir dann eben auch suchen mussten. Und die Preise in Singapur für Wohnungen sind extrem angestiegen im vergangenen Jahr. Um 40-50% bei einem neuen Mietvertrag sind da gerade völlig normal.
Singapur hat eine konservative Stadtregierung, die ihren BürgerInnen gerne erklärt, wo es lang geht, auch mal bei einer Zeitung anruft, um ihr die Welt zu erklären. Kameras hängen überall in der Stadt, Gesichtserkennung ist wichtig, die Todesstrafe auch, saubere Straßen, wenig Kriminalität. Und es gibt genau einen Park in der Stadt, wo man auch mal demonstrieren darf. Aber weil alle so zufrieden sind, braucht es diesen Demo-Park eigentlich auch gar nicht. Sie fühlen sich da wohl, Frau Johnson?
Ich fühle mich auf jeden Fall sehr sicher. Die Kriminalität in Singapur ist sehr gering. Die Singapurer lassen zum Beispiel ihre Tür offen stehen, schließen ihr Fahrrad nicht an, lassen ja auch ihr Handy mal kurz auf dem Tisch liegen, einfach weil sie davon ausgehen, dass schon nichts passiert. Das liegt aber eben auch an dieser flächendeckenden Kameraüberwachung, die Singapur hat, und eben harten Strafen. Zu dem Demopark, der heißt ja Speaker's Corner, den braucht es schon. Es ist zwar sehr restriktiv, wer da wann demonstrieren darf, also es braucht Vorlauf und Genehmigung. Aber zum Beispiel ist hier die Schwulenbewegung in Singapur sehr groß geworden. Vor 15 Jahren standen da im Park immer nur so ein paar Menschen und heute ist das ein großes Event. Die Menschen können da auf ihre Situation, ihre Rechte aufmerksam machen und haben vor wenigen Monaten auch erst einen Erfolg gefeiert. Es wurde nämlich ein Gesetz geändert, dass Homosexualität nicht mehr strafbar ist. Wobei man auch sagen muss, dass sie immer noch nicht gleichberechtigt sind.
Das heißt, wir sprechen hier von einem totalitären oder einem autokratischen Stadtstaat?
Eher autokratisch, würde ich sagen. Offiziell ist Singapur eine parlamentarische Demokratie mit einem Einkammersystem. Seit der Staatsgründung dominiert aber eine Partei die Politik, die PAP, die People's Action Party. Und sonst ist Singapur einfach sehr von so einem Nationalstolz geprägt. Das verbindet die Singapurer. Sie sind stolz darauf, dass ihr kleines Land, ihr Little Red Dot, wie sie ihn nennen, den kleinen roten Punkt auf der Landkarte, dass dieses kleine Land so erfolgreich geworden ist, so modern. Und davon haben eben viele profitiert. Ihr Leben ist besser geworden über die vergangenen Jahrzehnte. Und daher gibt es auch keine bis wenig Kritik. Also die Mehrheit steht wirklich hinter der Regierung.
Sie sind stolz, sagen Sie. Singapur wird oft auch als asiatische Vorzeigemetropole bezeichnet, als reiche Finanzcity, glitzernde Wolkenkratzer, Casinos, Nachtclubs. Wie kommt so viel Geld in diese Stadt?
Ja, Singapur ist tatsächlich eine der teuersten und der reichsten Städte der Welt. Hier wohnen rund 250.000 Millionäre, ziemlich viel bei nur gut 5 Millionen Einwohnern. Und die Stadt zieht dieses Geld an, weil die Steuern hier sehr, sehr niedrig sind. Sowohl für Unternehmen, die sich hier ansiedeln, da gibt es viele Steueranreize und Steuerbefreiungen. Und auch der Höchstsatz auf die Einkommensteuer ist recht niedrig, 22%. Und das auch erst ab einem Einkommen von 1 Million. Es gibt also viele Gründe, nach Singapur zu kommen als Unternehmen. Auch, dass Singapur so ein Innovationslabor ist. Unternehmen dürfen hier vieles, was woanders nicht erlaubt ist. Zum Beispiel an neuen Nahrungsmitteln experimentieren. Hier dürfen sie zum Beispiel Fleisch im Labor züchten. Und dazu kommt, Singapur ist einfach seit Jahrzehnten politisch sehr stabil und es hat eine gute geografische zentrale Lage und eine sehr gute Infrastruktur.
Soweit zu Singapurs Sauberstadt-Image. Diametral widerspricht dem, haben Sie mir erzählt, der Umgang mit den MigrantInnen dort. Inwiefern?
Ja, besonders der Umgang mit den gering bezahlten Migranten. Das sind Menschen, die arbeiten auf Baustellen, im Hafen, in Privathaushalten und das häufig rund um die Uhr für einen Verdienst von 250 bis 1.500 Euro im Monat auf den Baustellen und unter teils wirklich äußerst harten Bedingungen. Ich sehe immer wieder Arbeiter, die auf den Baustellen schlafen. Andere kommen Arbeiterwohnheimen unter, da wohnen bis zu 20 Männer auf einem Zimmer. Das Essen wird ihnen geliefert, häufig kalt, sie haben keine Auswahl, was sie da bekommen. Häufig ist das Reis mit Soße, Gemüse, vielleicht mal ein Stückchen Fleisch. Und sie sind auch die einzigen, die man in Singapur hinten auf der Laderampe von Trucks oder kleinen LKWs sieht. Da werden sie nämlich immer hin und her gefahren von Baustellen in ihre Unterkunft und zurück. Singapurer dürften das gar nicht. Und ich habe über das Thema auch mit jemandem gesprochen, der sich für die Rechte dieser Arbeiter einsetzt. Und der sagt, Singapur sieht diese Arbeiter nicht als Menschen, sondern als Rohstoff, der eben möglichst günstig sein soll.
Und was macht für Menschen zum Beispiel von den Philippinen oder aus Myanmar Singapur so attraktiv, wenn man die Umstände bedenkt, die Sie gerade geschildert haben?
Es ist ein Ort, wo sie Arbeit finden. Das ist der Grund, warum sie kommen. Und dafür zahlen sie teilweise sogar sehr, sehr viel Geld an Vermittler oder sogenannte Agenten, mehrere Monatsgehälter oder sogar Jahresgehälter. Aber sie lassen sich auf diese Deals ein, weil sie einfach so verzweifelt sind, keinen Job in ihrem eigenen Land finden und daher nach Singapur kommen, um da Geld zu verdienen, eben auf den Baustellen oder als Haushaltshelferin, wo sie putzen, einkaufen, sich um die Kinder kümmern. Sie wohnen da auch mit im Haushalt. Und das Geld, was sie da verdienen, das schicken sie dann eben zurück nach Hause an ihre Familien.
Das heißt, sie haben auch keine Option, zurückzukehren.
Das haben sie häufig nicht. Im Fall, wenn sie hohe Summen, wir sprechen davon Summen von 100.000 Euro, an solche Agenten gezahlt haben, dann können sie nicht einfach zurück, weil sie sonst auf einem riesigen Schuldenberg sitzen würden. Und bei den Frauen, die vor allem in den Haushalten arbeiten, ist es so, wenn die ihren Job verlieren, weil sie sich zum Beispiel beschweren, dann müssen sie wirklich sofort ausreisen. Sie haben keine Wahl. Sie können nicht in Singapur bleiben und über die nächsten Tage, Wochen einen neuen Job suchen. Und es ist auch so, wenn sie schwanger sind, dann müssen sie sofort das Land verlassen.
Von welcher Zahl von Migrantinnen sprechen wir da in Singapur?
Insgesamt leben in Singapur knapp 1 Million Migrantinnen und Migranten, günstige Arbeitskräfte aus dem Ausland. Das ist etwa ein Viertel der arbeitenden Bevölkerung, also wirklich viel.
Reagiert die Regierung auf die schlechten Lebensumstände dieser Menschen?
Aus ihrer Perspektive, also aus der Regierungsperspektive, kümmern sie sich. Sie sagen, wir haben ja Gesetze erlassen und die gibt es auch tatsächlich. Zum Beispiel steht den Haushaltshilfen ein freier Tag die Woche zu. Sie müssen krankenversichert sein. Der Arbeitgeber muss sich um Essen und Unterkunft kümmern. Eine Woche Urlaub im Jahr. Also es gibt Rechte. Man kann diskutieren, ob das ausreicht oder nicht. Aber die gibt es auf dem Papier. Aber die Frage ist, werden die wirklich eingehalten? Und das ist eben nicht immer der Fall. Und da sind die Behörden wohl jetzt auch nicht die allerschnellsten, wenn da Verstöße gemeldet werden. Weil auch die Regierung sieht es so. Singapur braucht günstige Arbeitskräfte, weil die Realität ist eben auch, dass auf ihrem Rücken Singapur diese Glitzerfassade eben geworden ist, die sie heute ist.
Und in der Konsequenz kann man dieses Verhalten dann als Rassismus schon bezeichnen?
Es gibt Rassismus auf jeden Fall in Singapur, wie vermutlich überall auf der Welt. Es gibt hier Familien, die Menschen mit einer dunkleren Hautfarbe für weniger wert halten. Aber man muss auch sagen, dass Singapur wirklich als oberstes Ziel hat, dass hier alle Ethnien, alle Religionen in diesem kleinen Staat friedlich zusammenleben. Und im Vergleich ist Singapur da wirklich weit vorne, wenn man jetzt die anderen Nachbarstaaten hier in der Region betrachtet.
Und wie Sie sagten, Singapur verdankt einen großen Teil seines Status heute und seines Reichtums auch den Migrantinnen, oder?
Genau, die haben das hier alles mit aufgebaut, die halten es am Laufen, sorgen eben dafür, dass Singapur diese saubere, ordentliche Stadt ist. Und das ist vielen Singapurern, denke ich, auch erst in der Pandemie so richtig bewusst geworden, weil da haben sie auf einmal gesehen, oh, die Baustellen stehen hier still, wo unsere neuen Wohnungen eigentlich gebaut werden sollen, weil auf diesen Baustellen arbeiten eben vor allem die günstigen Arbeiter aus dem Ausland. Und in diesen Arbeiterwohnblöcken damals sind halt vor allem diese Covid-Ausbrüche gewesen, weil die Bauarbeiter eben mit teils bis zu 20 Männern auf einem Zimmer gewohnt haben. Da hatte Corona also ein leichtes Spiel. Das hat zu Konsequenzen geführt, aber die Veränderung ist die, dass jetzt maximal 12 Männer auf einem Zimmer schlafen dürfen.
Gibt es in Singapur Anlaufstellen für MigrantInnen in Not?
Ja, die gibt es, sowohl Regierungsstellen, die so Hotlines anbieten, aber die wichtigste Rolle haben eigentlich private Organisationen. Die bieten Notfall-Hotlines an, eine Beratung, auch einen sicheren Unterschlupf, wenn jemand rechtlich gegen seinen Arbeitgeber vorgehen möchte, was sich viele aber allerdings gar nicht trauen oder es schon Hürden allein in der Kommunikation in der Sprache gibt. Und die haben natürlich auch einfach nicht genug Plätze für die vielen Menschen, die eigentlich Hilfe bräuchten. Ich habe vor kurzem mit einer Organisation gesprochen und da saßen wirklich viele Menschen im Wartebereich. Also Bedarf an Hilfe gibt es auf jeden Fall.
Informationen waren das aus Singapur, über Singapur von unserer Korrespondentin Jennifer Johnson. Vielen Dank für die Informationen und für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Mehr Hintergrund und Reportage aus dem Ausland bekommen Sie, wenn Sie diesen unseren Weltzeit-Podcast abonnieren. Ich bin Isabella Kohler und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.